Ja, vielen Dank, Jan-Christoph. Ich schon wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen weg von dem reinen Lösungsszenario, wobei ich jetzt ein paar Fragen jetzt hier, die ich schon einmal die Windows-Unterstützung oder beziehungsweise ist es nur die Windows-Unterstützung? Das ist eine berechtigte Frage und daher jetzt auch so ein bisschen das, was wir erleben in ganz unterschiedlichen Schulträger-Szenarien, was überhaupt eingesetzt wird. Geht es tatsächlich noch um den Windows-Arbeitsplatz in Zukunft? Sind es nur die Windows-Arbeitsplätze? Wir haben, was wir sofort mitkommt, ist beispielsweise die Softwareverteilung für Linux-Desktops und so weiter. Allerdings dann die Steuerung der pädagogischen Werkzeuge, das ist dafür Windows derzeit optimiert, weil das auch die verbreitetste Umgebung im Schulumfeld ist. Oder auch die Bereitstellung von Applikationen, einerseits Softwareverteilung oder wie greift man in Zukunft auf so einen Content zu? Das ist ja im Prinzip dann der Titel sozusagen des nächsten Themas. Wie greifen wir im Prinzip auf Inhalte zu? Wie greifen wir auf Applikationen zu? Wie wird die Schule oder Schulinfrastruktur in Zukunft aussehen? Ich habe hier eine ganz kurze Agenda, IT in Schulen. Und einfach mal so eine Momentaufnahme. Ich will da nochmal ganz kurz auf den Anfang von Jan-Christoph zurückgehen, was der aktuelle Stand ist und was eigentlich auf uns zukommt. Also und worauf es in Zukunft ankommen wird in Schulinfrastrukturen, weil das spielt alles eine große Rolle. Welcher Client wird es sein, welche Applikationen und so weiter und so fort. Was bedeutet das für uns überhaupt als Hersteller? Da komme ich dann zum Schluss nochmal auf unsere Produktentwicklung und wie wir das in Zukunft treiben wollen, in welche Richtung und wo wir auch immer auf Feedback aus den Kundenszenarien angewiesen sind, damit es auch wieder zurückfließen kann. Und so ein paar Dinge haben wir schon gehört, was wir da auch in dieser Richtung schon tun und machen. Und das wollen wir mal ein bisschen abrunden. Ich hatte gerade, das war auch eine Frage, glaube ich, dass wir nur Informatiklehrer adressieren. Das ist nicht so. Wenn ich die GUI gleich mal ein bisschen zeige, das soll also mit allgemeinen Kenntnissen, wer sich an einen Web-E-Mail-Account anmelden kann, der sollte dann auch in der Lage sein, so ein Modul in einem pädagogischen Unterricht einsetzen zu können. Das sage ich jetzt mal ganz platt. Ich habe jetzt hier auch eine Demo-Umgebung von der UCS3-Version, die in nächste Woche kommen wird. Ich habe die selber vorher noch nicht so häufig gesehen, aber man kommt da ziemlich schnell rein und es sind noch nicht so viele Icons. Also das geht schon recht einfach und die Idee ist ja natürlich dann auch im Englischunterricht oder im Matheunterricht auch einem Englischlehrer die Angst zu nehmen. Der kann wirklich auf ein Icon klicken und kann dann einfach auch mal das Internet sperren und dann ist da Ende. Erstmal bis die Aufmerksamkeit wieder ganz vorne ist beim Lehrer. So. Das war jetzt mal der Übergang. Ich habe jetzt hier keine Quellenverweise. Ich habe es einfach mal geschrieben. Das ist eine Kopie von der Präsentation meines Kollegen. Was ist der aktuelle Stand und was finden wir in Schulen vor? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Wir haben hier eine ganz heterogene Ausstattung bezüglich Technik und Personal an den Schulen. Wir haben das gehört, freigestellt, nicht freigestellte Lehrer. Das Schlimme sind beispielsweise manchmal auch Schlimme in Anführungsstrichen, das ehrt viele Elternvereine, die sich um IT-Infrastrukturen kümmern. Das Problem ist aber auch, die Eltern sind dann auch irgendwann mal wieder weg, wenn die Schüler nicht mehr in der Schule sind. Das erleben wir ganz häufig in einzelnen Schulen, in kleinen Schulen. Dann haben wir natürlich die Trennung, das hatten wir auch schon. Und das ist schon eine Reihe von schulpädagogischen Serverlösungen gibt, deren Ansatz in der Regel eine klassische Single-Server- oder Kabinetts-Schul-Server-Lösung ist. Das heißt also, jede Schule kocht im Prinzip das eigene Süppchen. Die eine macht es auf einem hohen Niveau und die andere macht es auf einem nicht so hohen Niveau, weil das einfach ganz normal ist, weil die Anforderungen auch unterschiedlich sind. Die Lösungen haben alle unterschiedliche Funktionen. Benutzerverwaltung, Netzwerkmanagement, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das erleben wir so auch in ganz unterschiedlichen Szenarien, eben auch nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, in Österreich ist das da der Fall. Und wir merken, dass sich dort gerade ein Wandel vollzieht im Schulumfeld und was da auf uns zukommen wird. Ich habe jetzt mal als erstes hier eine Übersicht. Die einzelnen Punkte möchte ich jetzt ein bisschen detaillierter vorstellen. Das sind so ein paar Schlagworte, aber die einfach dazugehören, weil man sich damit beschäftigen muss. Wir haben diesen Begriff Community Generated Content, also jeder kennt es, Wiki und ganz viele andere Datenquellen. Das heißt, Informationen stehen eigentlich sowohl für den Lehrer als auch für den Schüler gleichermaßen zur Verfügung. Es ist nicht mehr so, dass es nur noch Schulbücher gibt, die eine Schülerausgabe haben und der Lehrer hat dann noch den zusätzlichen Kommentar in einem etwas dickeren Buch, sondern wir haben hier einen Content, der allen oder alle Zielgruppen gleichermaßen zur Verfügung steht. Wir haben eine heterogene Client-Landschaft, heterogene Anwendungslandschaft, das adressiert das auch. Wir haben Anforderungen, die dann auch gar nicht nur aus der Schule kommen, sondern Anforderungen, die aus der Politik kommen. Das heißt, was passiert eigentlich in Zukunft in der und der Schule, in dem und dem Bereich? Wo muss etwas getan werden? Und das fängt an nicht nur bei Lernen oder Kompetenz oder Bildung, das geht auch so weit, wo muss eigentlich was ausgestattet werden? Wo braucht eigentlich eine Schule Material, aufgestellte Container, weil man mehr Klassenräume braucht und so weiter. Und ganz wichtig auch hier das Thema, ist ein Thema, das für Schulen sehr, sehr wichtig ist, das Thema Cloud Computing, aber vielleicht mal durch eine etwas andere Brille geguckt. Also jetzt nicht das Cloud Computing im klassischen Hosting-Sinne, das möchte ich auch nochmal kurz vorstellen. So, wir haben als erstes hier diesen Content, den wir zunehmend haben, der auch in einer zunehmend hohen Qualität immer weiter für alle frei verfügbar ist. Das heißt, es kommt durch einzelne Stakeholder, wenn ich das mal so sage, sowohl von Schülern als von Lehrern wird es bereitgestellt, von Universitäten. Wir haben hier landesweite Benutzerverzeichnisse als Beispiel in Norwegen. Das ist gut, Norwegen ist auch ein bisschen kleiner, das reicht, glaube ich, die Größe Nordrhein-Westfalens von den Benutzeranzahlen oder von der Einwohneranzahl. Aber es gibt landesweite Benutzerverzeichnisse, wo es schon solche Portallösungen gibt und aufgesetzt werden. Wir haben die Anforderung im pädagogischen Umfeld zunehmend, dass die Schüler nicht mehr das Problem haben, dass sie irgendwo ausgesperrt werden müssen oder sonst irgendwas, sondern dass sie eigentlich darauf geschult werden, Informationen zu finden, also eine klassische Medienkompetenz aufzubauen, so wie wir das auch eigentlich die Anforderung haben, da sind wir beim Thema, müssen wir unbedingt die ganzen Desktops sperren oder müssen wir sie kontrollieren? Natürlich braucht der Lehrer eine Aufmerksamkeit, aber ich habe das ein oder andere Mal jetzt schon hospitiert im Schulunterricht, da gibt es durchaus auch Lehrer, die sagen, ich will ihr nicht alles kontrollieren von den Schülern. Ich will den Schülern eine Medienkompetenz beibringen, dass sie bestimmte Dinge filtern können und bestimmte Informationen verarbeiten können. Das sind so ganz spannende Themen. Und da spielen solche Dinge wie iTalk, irgendwie die Lehrer oder die Arbeitsplätze zu beobachten, spielen dann häufig schon eine untergeordnete Rolle, wie ich das erlebe. Hängt sicherlich auch immer wieder von der Alters- oder vom Jahrgang ab und wie da auch EDV eingesetzt wird. Dann haben wir natürlich, klar, wo wird Inhalt generiert? Im Internet natürlich ein ganz großer Treiber für die Plattformunabhängigkeit. Das adressiert auch wieder das Thema Windows-Clients. In welche Richtung geht das? Das ist jetzt der nächste Punkt, die heterogene Client-Landschaft. Die Frage ist, wie lange wird man sich das konsequent leisten? Hier sind so ein paar schon Begriffe drauf, oder die kommen auch gleich ein bisschen, die kommen gleich nochmal auf der nächsten Folie zur heterogenen Anwendungslandschaft, dass wir hier zunehmend, und da komme ich auch so ein bisschen zu dem Thema jetzt Bring Your Own Device, dass eigentlich die Client-Landschaft zunehmend diversifiziert wird. Das heißt, Schüler kommen in die Schule und werden es immer weniger akzeptieren, dass sie dann in der Schule einen PC haben, mit dem sie nichts machen können, der eingeschränkt ist, der sie beschneidet, werden sie daneben ihr Smartphone liegen haben und alles Mögliche machen können. Und eigentlich muss dann doch dieser Unterricht auch das widerspiegeln, was der Schüler auch macht. Man muss ihn noch dabei unterstützen, im Prinzip mit diesen Medien umzugehen und über die Medien im Prinzip in den Alltag einfließen zu lassen. Dafür ist doch eigentlich dann auch Schule da. Und mit diesem zunehmenden Einsatz von mobilen Endgeräten, das ist auch, ich vermeide jetzt mal, dass wir zu sagen, nächstes Jahr wird der Linux-Desktop-Hype-Jahr, das Linux-Desktop-Hype-Jahr werden. Das wage ich jetzt nicht zu sagen, aber wir merken, dass es zunehmend die klassische Monokultur aufgelöst wird, die Windows-Monokultur. Eben durch ganz unterschiedliche Betriebssysteme. Das adressiert auch noch so ein bisschen den Punkt, dass auch Mac-Clients eine Rolle spielen, die auch unterstützt werden, aber eben dann auch nicht in der Kontrolle. Diese Smartphones und Tablet-PC, auch ein großer Punkt, wo wir gucken, wie müssen wir unser Portfolio öffnen, dass man da auch ganz unterschiedliche Dinge ein- und anbinden kann. Und dann die ersten Schritte, die wollen wir gleich mal ein bisschen vorstellen. Und jetzt hatten wir auch gerade das Thema Softwareverteilung, Applikationen, wie greifen wir darauf zu? Das ist jetzt der Übergang zur nächsten Folie. Denkt man in Zukunft über Softwareverteilung nach oder denkt man darüber nach, dass man vielleicht auch ein Bildungs-App-Store oder ähnliches anbietet für die Schulen, innerhalb eines Schulträgers bestimmte Dienste zentral zur Verfügung stellt, wo man dann aber jedoch das ganz sicherlich nicht aus dem iTunes-Shop herunterladen will. Das sind schon so Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, wie sich das in Zukunft darstellen wird. Wir haben auch durchaus, und da sind wir so ein bisschen bei dem Thema heterogene Clientlandschaft, wir haben Schulträger, die teilweise mit Dualboot arbeiten, sowohl Linux-Desktop als auch Windows-Client. Wir haben einige Schulen, die auch heute schon mit einer clientseitigen Desktop-Virtualisierung arbeiten und dort unterschiedliche Betriebssysteme bereitstellen, was dann aber auch wieder Anforderungen hat an die Infrastruktur an sich. Um jetzt noch ein Stückchen weiter zu gehen, das adressiert den Punkt, wie wird denn überhaupt in Zukunft eine Applikation bereitgestellt oder wie greifen wir auf Anwendungen zu. Und da wird es nach wie vor klassische Windows-Anwendungen geben. Es wird Apps geben für iOS, es wird Android und ganz viele andere Applikationen geben, die man einfach installieren kann, nutzen kann. Es wird einen steigenden Einsatz von diesen klassischen Web 2.0-Technologien geben, die auch in den Unterricht eingebaut werden. Klar, Wikipedia braucht man nicht sagen, Blogs, Podcasts. Manchmal, da fühle ich mich schon so weit weg von der Schule, da bin ich erstaunt, was schon gemacht wird. Meine Tochter ist 10 und die kommt schon mit ihrem User Credentials in Bremen nach Hause und sie weiß schon, dass sie die bis eigentlich zu ihr Schullebenende behalten wird und ihr Mailpostfach etc. da hat. Und wie das da eingesetzt wird, ist schon sehr verblüffend. Und ich erlaube mir mal hier so diesen Begriff auch schon reinzuwerfen, dass der ganz klassische Desktop eine Brückentechnologie ist, die mithilfe von Virtualisierung und so weiter lange Zeit auch noch seine Existenz haben wird, ganz klassisch im Infrastrukturbereich. Und man muss sich darüber Gedanken machen, wie unterschiedliche Betriebssysteme unterstützt werden, wie Software dorthin kommt. Aber die Landschaft wird in Zukunft deutlich anders aussehen. Das ist mal so eine These an der Stelle und ich glaube, das wird auch aus den Erfahrungen, wie sich teilweise Schulträger mit diesen Konzepten auseinandersetzen, wie man auch Applikationen zur Verfügung stellen möchte, dass man auf Inhalte zugreift. Wir hatten ein Thema gerade, dass man eben Schnittstellen bedient, wo man Lernportale anbindet, Lernportale, die eben auch Schulträger weit gelten, wo man sich dran anmelden kann, wo Inhalte zur Verfügung stehen, wo sich der Schüler einloggen kann, wenn er zu Hause ist, wenn er in der Schule ist oder wo er sich auch gerade befindet, dass das wichtige Punkte sind. Dann ganz großer Punkt, auch sollte man nicht unterschätzen, es hat mir ein Referatsleiter gesagt, auch aus einer mittelgroßen Stadt, die haben einfach das Problem, die Politik hat keine Ahnung, wie viele Schüler in 3 oder 5 Jahren dort in diesem bestimmten Bereich in die Schule eintreten werden. Es fehlen einfach Statistikdaten. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man da irgendwie die Schüler bewerten will oder ähnliches, sondern es gibt teilweise Regionen, dort gibt es einen großen Zuzug, es werden neue Schulen gebaut und da werden teilweise Schulämter rennen oder Referatsleiter rennen dort hinterher, um dort Anbauten zu planen und solche Dinge zu tun. Also wo wir eigentlich weit weg sind von der IT an sich, aber wo die IT helfen kann, solche Prozesse zu unterstützen. Das heißt, eine Integration von E-Government-Verfahren beispielsweise mit Einwohnermeldedaten oder ähnliches. Ich will jetzt auch gar nicht jetzt auf den Punkt Datenschutz und ähnliches eingehen, weil das muss gewährleistet sein, das ist auch sehr wichtig. Aber es geht eben auch darum, auch überhaupt solche Informationen überhaupt haben zu können. Und ein anderer Punkt darf man auch nicht zu vernachlässigen, die Transparenz für Eltern. Also Eltern fragen auch, sind auch ein berechtigter Part in dem ganzen Schulthema. Was passiert denn mit Schulen und Schülern und so weiter? Ein Part, den habe ich jetzt hier ausgelassen, der kommt häufig in dem Zusammenspiel mit Schulverwaltungssoftware. Das heißt, auch für die Lehrerseite mit Bewerbungsverfahren und ähnliches. Es sind auch große Themen, die da eine Rolle spielen, aber die jetzt erstmal aus dem Ad-School-Bereich ich da erstmal raushalte. Genau, jetzt der letzte Punkt, den habe ich jetzt nochmal hier so aufgenommen. Das ist jetzt mal wirklich, was könnte auf uns zukommen? Gibt es sowas? Wird es sowas geben? So eine Schülerakte. Das ist auch eher Zukunftsmusik, also da gibt es nichts Konkretes. Aber man muss auch über die Themen einfach mal nachdenken, was da passieren kann und wird und wie man sich da in Zukunft auch aufstellen will. Ein Bereich, den ich jetzt vorstellen möchte, da habe ich jetzt zwei Folien mehr dazu, ist das Thema Cloud Computing. Das heißt, den ganz klassischen, das ganz klassische Versprechen, das kennen Sie vielleicht, schon unterschiedliche Vorträge zu dem Thema gehört, was man sich eigentlich von dem ganzen Thema verspricht. Also wir haben eine Technikorientierung, glaube ich, gehabt in den letzten Jahren, wo man deutlich zur Nutzenorientierung geht. Das heißt, man will Investitionskosten reduzieren, man investiert nicht mehr in Hardware und in diese Dinge, sondern man wird in Zukunft deutlich mehr in Management, Software und Infrastruktur dort investieren. Eher verbrauchsabhängig, habe ich hier noch die Beispiele, und man verspricht sich natürlich Flexibilität und Ähnliches. Stellt sich natürlich die Frage, wie will man das erreichen? Also dieses Cloud Computing. Man kann jetzt natürlich auch Microsoft 378, 365 oder man kann alles in die Google Cloud schieben, wobei das im Bildungsbereich seltenst eine Rolle spielt. Und da komme ich gleich nochmal darauf zurück, wo sich da eigentlich auch Leute damit beschäftigen, wie man solche Szenarien oder umsetzen kann oder was man sich dabei denkt. Ich habe jetzt hier nochmal die ganz allgemeine Klassifizierung, Software as a Service, Platform as a Service und Infrastructure as a Service mit unterschiedlichen Beispielen an der Stelle. Und wie das Ganze jetzt auch auf den Bildungsbereich zu übertragen ist. Also ich glaube, den Software as a Service kennen die meisten das schon genutzt. Wir haben den Plattform as a Service, hier unterschiedliche Plattformen, die genutzt werden können. Und wir haben die Infrastruktur, die hier auch von unterschiedlichen Herstellern angeboten werden. Aber wie soll das im Schulbereich aussehen? Da haben wir ganz klassisch, und das ist ein sehr weit verbreitetes oder Einsatzszenario, E-Mail, Kalender, Lernsoftware, also E-Learning-Lösungen spielen eine große Rolle. Platform as a Service, die E-Government-Verfahren wäre da noch etwas, Lernportale, wo man wirklich Zugriff hat, auch auf Unterlagen und Ähnliches. Und den Infrastructure as a Service, wir haben es gerade eben schon in den Folien zu der Topologie gesehen, wir haben eine Zentrale, man versucht, Dienste zentral bereitzustellen, wo es Sinn macht, wo es sinnvoll ist. Und da möchte man oder verspricht man sich natürlich auch davon, dass man diese Dienste, die man dann zentral zur Verfügung stellt, dass sich dann auch die einzelnen Schulen nicht darum kümmern müssen. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt, worauf kommt es eigentlich an, wenn man jetzt so über solche Szenarien nachdenkt und wie will man sich da auch aufstellen? Da habe ich es mir mal ganz einfach gemacht, weil uns das sehr wichtig und uns sehr am Herzen liegt. Es geht um den Einsatz von offenen Standards. Ich gehe jetzt noch gar nicht dabei, dass alle Lösungen und alle Softwarelösungen, Fachanwendungen, Matheanwendungen, dass die jetzt alle unter der GPL, AGPL und wie auch immer stehen, dass man hier auf jeden Fall offene Standards hat, die man einsetzt. Und für uns, also unsere Entscheidung da ganz konkret, dass wir auch da, wo es geht und wenn wir etwas mal selber machen, auch standardmäßig nur Open Source Software einsetzen und auch entwickeln. Wir wollen einen sicheren und einen zuverlässigen Betrieb, also beides, sicher muss es sein, zuverlässig. Es gab immer mal eine schöne Folie, man wünscht sich 100% Sicherheit. Da gab es so viele Gegenargumente, 100%ige Sicherheit, die gibt es nicht. Also man will auf jeden Fall eine sichere IT-Infrastruktur mit einem zuverlässigen Betrieb. Und die Anforderung wird es auch in Zukunft in der Schule geben. Das heißt, man erwartet, oder wenn ich mir vorstelle, dass ein Referendar die Universität verlässt, zur Schule kommt, wird einfach erwartet, dass man eine funktionsfähige IT-Infrastruktur dort vorfindet und man damit einfach arbeiten kann. Und da muss man sich die Frage stellen, wie ist das zu ermöglichen, indem jede Schule ihre eigene Lösung entwickelt, beziehungsweise Probleme müssen ja im Prinzip nicht 800 Mal gestellt werden und 800 Mal individuell beantwortet werden, sondern Probleme, die kann man sich 800 Mal stellen, aber man sollte sich dann zusammentun und dann auch im Prinzip eine Antwort finden, die man übertragen kann, mit Freiheitsgraden, um eben auch Dinge unterschiedlich zu machen, sprich Anpassungen und Ähnliches. Wir haben eine ganz große Grundvoraussetzung. Wir haben gerade eben immer um professionelles Aufbau einer IT-Infrastruktur gesprochen, weil das ist ein Thema, was aktuell für uns ganz wichtig ist, für uns als Produkthersteller. Letztlich kommt es aber zunehmend bei uns auf ein zuverlässiges Identity Management an. Also verlassen wir den Bereich Infrastruktur, denken wir zunehmend an Applikationen. Wie greift man auf Applikationen zu, die dort im Rechenzentrum liegen oder Ähnliches? Dann muss realisiert oder umgesetzt werden, dass man steuern kann, wer wo welche Berechtigung hat, darauf zuzugreifen. Und das geht eben nur über ein zuverlässiges Identity Management an der Stelle, dass man nicht unbedingt mehr dann vielleicht die Windows-Anmeldung hat, sondern die Anmeldung an ein Portal oder ähnliches und von da aus dann weitergeht. Aber das muss eben auch realistisch gesteuert werden. Das will man dann vielleicht auch unter der eigenen Kontrolle haben des Schulträgers. Ein ganz großer Punkt, die Integration neuer Geräte tut uns sehr um. Da werden wir ständig auch nach Antworten gefragt, die man nicht einfach so aus dem Produkt herausschüttelt. Ja, das geht alles, aber wie werden denn Tablet-PCs oder ähnliches eingebunden? Es gibt auf einmal, gibt es dann irgendwelche Projekte, werden Schulen gesucht für solche Piloten und dann wird eine Schule mit 300 Tablet-PCs ausgestattet. Aber es gibt noch gar keine WLAN-Vernetzung in der Schule und ähnliches. Also das sind so Dinge, das trifft man übrigens nicht nur im Schulumfeld, das gibt es auch im Unternehmensumfeld, über die man sich natürlich Gedanken machen muss. Und da muss man sich auch überlegen, wie greift man dann wieder auf bestimmte Dinge zu, wie kann man diese Geräte ins Netzwerk lassen. Da haben wir einmal die Sache natürlich, dass die direkt von der Schule angeschafft werden. Und dann kommt der nächste Punkt, jetzt kommt jemand mit einem privaten Gerät und möchte dort auch surfen oder ähnliches. Und da Antworten zu finden, wie weit lässt man solche Geräte in das interne Netz rein oder gibt man nur die Möglichkeit, über das WLAN zu surfen, um dann einfach nur so darüber auf Content wiederum zuzugreifen, auf dem Lernportal und so weiter. Klar, stabile Prozesse, glaube ich, brauche ich nicht weiter darauf eingehen, ganz zwingende Voraussetzung und das eigentlich, was unsere Baustelle ist, was wir uns oder was uns da umtut, ist einerseits immer der administrative Bereich. Wir sind eigentlich irgendwie auch so aufgestellt, dass wir Administration einfach machen wollen, dass wir das Management von auch komplexen IT-Infrastrukturen möglich machen wollen und dass das überschaubar sein muss und dann eben auch nicht für 800 oder 1000 Schulen immer wieder neu erfunden wird, sondern da möglichst die Prozesse vereinfachen. Und das hatte mein Kollege gerade schon gesagt, es gibt viele Schulen, die sind alleine schon erstmal so ein Stück weiter, indem sie komplett von Administrationen entlastet werden und überhaupt erstmal auf eine zuverlässige Infrastruktur zugreifen, die einfach reproduzierbar ist, wo man nicht auf eine AG angewiesen ist und ähnliches. Der andere Punkt, da sind wir so ein bisschen weiter von weg, weil wir nicht den Anwender an sich oder den Schüler, der wird nicht mit unserer Lösung arbeiten an der Stelle, der wird sich an unseren Systemen anmelden, aber die Benutzerfreundlichkeit, um halt eine Usability für den Lehrer und Ähnliches zu ermöglichen, das sind schon die, so Sachen, die Dinge, die uns umtun und das will ich jetzt noch einmal abschließen. Mit einer Grafik, die ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube aus dem Jahr 2011, weil ich nochmal auf den ersten Punkt der vorherigen worauf kommt es an? Einsatz offener Standards, Open Source Software, das will ich jetzt auch nochmal ein bisschen hier an der Stelle begründen. Das ist deswegen so bemerkenswert, das ganze Thema Open Source, wir haben es gehört, ist im Bildungsbereich, hat dort einen festen Stellenwert, weil es politische oder in der Politik und bei den ganzen Mitentscheidern wie Lehrern, Schülern, Eltern nicht akzeptabel ist, wenn man dort auf hochproprietäre Technologien geht oder auch beispielsweise in eine vertikale Cloud geht, wo man gleichzeitig Rechenzentrumsanbieter hat, Applikationsanbieter und so weiter, wo man eigentlich an der Stelle auch nicht herauskommt. Und das ist deswegen so bemerkenswert, das ist dieser Hype-Cycle von Gartner, vielleicht schon mal in anderen Zusammenhängen gesehen. Ich habe das deswegen ja an die Wand geschmissen, weil Gartner ansonsten oder Open-Source-Software bei Gartner ansonsten relativ selten vorkommt. Aber im gesamten Bildungsbereich ist hier, und ich kann da ich habe jetzt keinen Beamer, aber man sieht das ganz gut, diesen Hype-Cycle, Open-Source-E-Learning-Plattform ist im Prinzip so aufgebaut, es folgt der Theorie, dass jede Technologie einen gewissen Hype-Cycle durchmacht, erst ein Hype, Abflauung und geht dann in die Konsolidierung und die unterschiedlichen Zeichen sozusagen auf der Linie bedeuten, wie lange sie brauchen, durch diesen Hype-Cycle zu gehen. Das ist natürlich eine Prognose und da gibt es Technologien, die sind noch am Anfang oder die stehen gerade davor und dann gibt es Technologien, die sind schon, sage ich mal, aus dem Tal der Tränen heraus und sind im Prinzip jetzt in der Wachstumsphase. Und da sind Open-Source-Technologien sehr, sehr verbreitet im gesamten Bildungsbereich, was wir hier sehen. Und das sind auch Dinge, auf die man auch achten muss, weil man da auch gerade im Bildungsbereich auch eine gewisse Steuerungsmöglichkeit hat, möchte man in Zukunft, dass alle Schulbücher nur noch aus dem iTunes-Shop heruntergeladen werden. Ich glaube, an der Stelle nicht. Das einfach mal jetzt hier zu der Abgrenzung, worauf es ankommt. Und last but not least, ich bin jetzt auch schon durch, möchte jetzt kurz auf das eingehen, was es für uns bedeutet, warum wir uns da auch so sehr stark aufstellen im Bildungsbereich und auch Lösungen und größere Lösungen auch propagieren und vertreten, um solche Konzepte aufzubauen. Und da möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal die Lösung gleich kurz zeigen. Und das ist jetzt erstmal das, womit wir uns beschäftigen. Wir haben gehört, nächste Woche kommt eine Lösung. Da möchte ich gleich schon mal ein bisschen was zeigen. Wir werden UCS ganz klassisch als die Infrastrukturplattform weiter on-premise sozusagen lokal installiert und cloud-basiert bereitstellen. Das heißt, auch im Rechenzentrum. Man kann im Prinzip hier unterschiedliche Szenarien aufbauen. Da habe ich gleich nochmal ein kurzes Beispiel dafür. Dass wir da diesen Spagat machen, Dinge zentralisieren zu können, aus dem Rechenzentrum anbieten zu können, aber auch gleichzeitig bestimmte Sachen auch immer lokal vorhalten zu können. Dann die Idee unseres Identity Management. Wir hatten schon so ein paar Komponenten gesehen. Wir managen über unser User Management, kriegt dann einen Account, gleichzeitig ein Kerberos, ein Samba-Konto, POSIX-Konto und so weiter. Und da gibt es Ideen, auch andere Authentifizierungsmechanismen hier einfach anbinden zu können, um hier auch wieder ein zentrales Berechtigungsmanagement umsetzen zu können. Die Integration mobiler Endgeräte, da sind wir im Prinzip schon in unterschiedlichen Vertrauensstufen, da sind wir noch nicht. Das ist im Prinzip das, wo man noch in Zukunft dran denken muss. Wie weit lässt man jetzt auch externe Geräte sozusagen in das interne Netzwerk? Will man das oder will man es nicht? Vorantreiben von Standardisierung, für uns ganz wichtig. Und die Integration von anderen Lösungen und die ganz konsequente Verwendung offener Standards, das selbstverständlich. Also Univention ist auch nur ein kleiner Baustein. Da gibt es halt die Lernplattformen, da muss man Schnittstellen bieten, die man da andocken kann und so weiter. Und jetzt hier ein Beispiel, wir sind eine Schulinfrastruktur, wir haben es gerade eben bei meinem Kollegen schon gesehen, wie sowas aufgebaut sein kann. Zwei Netze, Schulverwaltungsnetz. Falsch kopiert. Egal. Sieht man auch so? Sieht man auch so. Kurz ein Beispiel hier, ein Schulverwaltungsnetzwerk mit einer dezentralen Infrastruktur, einem Master-Server im pädagogischen Netz. Ich bleibe jetzt mal hier im unteren Bereich. Dieser Bereich hier, das ist halt beispielsweise ein Server, der im Rechenzentrum steht oder bei einer gut angebundenen Schule. Wir haben das beispielsweise beim Landkreis Friesland, die sind so aufgestellt, beim Landkreis Wittmund sind so aufgestellt, dass dort auch Spiekeroog, die Inseln mit angebunden sind. Die haben lokale Server. In der Stadt Wittmund selber, die drei oder vier Schulen sind so gut angebunden im Stadtnetz, dass dort die ganzen dezidierten Schulserver auch im Rechenzentrum laufen und da die Schulen darauf zugreifen. Also das sind sozusagen diese hybriden Szenarien, die wir hier vordenken wollen und unterschiedliche Konzepte aufbauen und wie man das was umsetzen kann. Und das, was ich hier nochmal mit der Grafik veranschaulichen wollte, ist sozusagen die Übergabe vom Schulverwaltungsnetz, das komplett getrennt ist hier vom pädagogischen Netz, um einfach Daten zu übergeben, damit man nicht überall dann anfängt mit Kalk, Excel, CSV-Listen, da am Jahresanfang oder da muss sich irgendjemand hinsetzen, diese Kriterien und nochmal das pädagogische Netz, die Schüler eintragen und so weiter und so fort. Das ist da die Idee. Und zu meinen Kontaktdaten. Und jetzt würde ich es ganz gerne nochmal Univention zeigen und bedanke mich schon mal für Ihre Zeit und dass Sie den Vortrag verfolgt haben und würde jetzt nochmal direkt auf unsere Demo-Umgebung gehen. Wir haben hier in Bremen laufen. Ich bin jetzt hier angemeldet als Administrator. Das heißt, ich habe jetzt hier meine grafische Oberfläche. Wenn ich unsere ganz normale, schlanke UCS-Installation habe, dann fehlen sozusagen diese beiden Menüpunkte, wenn ich das mal so nenne. Wir haben hier ganz klassisch die Domain-Administration, weil es ein Master-Server ist, sehe ich hier die gesamte Domain-Infrastruktur. Hier unten habe ich die Systemdienste und ich zeige dir jetzt einfach mal. Ja, so. Ja, ich muss ein bisschen kleiner machen, sonst sehe ich das hier nicht. So. Habe hier meine Systemdienste, das ist, habe hier meine gesamte Domänenverwaltung, die ich hier administrieren kann, beispielsweise die Navigation, klassischen LDAP-Browser, kann hier eine Organisationsstruktur sehen, ich mache es jetzt mal hier ein bisschen kleiner, habe hier eine Tree-Ansicht, und da sieht man das schon ganz schön, ich habe hier eine Musterschule, wenn ich jetzt Bremen, das übertrage auf das Bremen-Konstrukt, da sieht es so aus, dass wir einen LDAP-Verzeichnisbaum haben, für jede Schule einen eigenen Container, wo sich wiederum die einzelnen User befinden, und darüber werden dann auch selektive Replikationen gesteuert, dass dann diese Informationen nur an dem Schulstandort zu sehen sind, und das, was ich jetzt eigentlich zeigen will, passiert hier oben, und das sieht dann auch nur der Lehrer. Der Lehrer hat dann im Prinzip hier die Administrationsmöglichkeiten, einen Computerraum zu administrieren und braucht eigentlich auch nur über dieses Modul gehen. Ich habe jetzt hier einen Englischklassenraum. Ich wähle den einfach mal auf. Ich habe jetzt hier so 3 Windows-Clients. Dauert einen Augenblick, bis sich aktualisiert hat, welche User dort angemeldet sind. Beobachtungsmodi und ähnliches kann ich starten. Ich kann jetzt aber auch hier beispielsweise meine persönlichen Einstellungen ändern, und der Lehrer kann hier ganz einfach über bestimmte Filter alle großen Filter überschreiben, bestimmte Webseiten auch erlauben, die eigentlich verboten sind und so weiter, um im Politikunterricht etwas zu untersuchen oder ähnliches. Und die ganzen Einstellungen werden automatisch am Schulstundenende, der zeigt mir jetzt hier schon 17:30 an, das ist die letzte Stunde konfiguriert, werden die wieder auf den Standard zurückgesetzt. Das heißt, wenn der nächste Lehrer in den Klassenraum kommt, hat er im Prinzip wieder einen komplett sauberen PC-Raum, wo keine Filter gesetzt sind. Das habe ich hier als Lehrer, damit habe ich hier als Lehrer die Möglichkeit, das ganz einfach zu steuern. Wenn ich hier wieder zurückgehe, habe ich noch meine Materialverteilung, wo der Lehrer im Prinzip Dinge austeilen kann. Und das Attraktive an der ganzen Lösung ist, wenn diese User über beispielsweise einen Import in das System kommen, hat die Schule direkt komplett vorstrukturierte Ressourcen, Rechner und Gruppenmanagement. Das heißt also, die Gruppen sind angelegt. Ich gehe als Lehrer beispielsweise, jetzt gehe ich nochmal hier in die Materialverteilung. Ich habe jetzt hier, ich lege ein Projekt an, ich kann dem Namen geben und so weiter und so fort. Ich kann manuelles Verteilen sagen. Ich kann hier Mitglieder hinzufügen. Und er zeigt mir dann meine Schüler an, die ich das suchen kann, die ich in der Domäne habe. Habe hier das Suchergebnis. Habe jetzt hier unterschiedliche Klassen, 1a, 1b. Und das, was man dann aus solchem Schulverwaltungssystem vielleicht auch nicht vordenken kann, weil es in der Schulverwaltung nicht vorhanden ist, wenn es an der Schule dann bestimmte AGs oder ähnliches gibt, oder es gibt die Gruppe Frösche oder ähnliches, kann natürlich die Schule auch selber wieder eigene Lerngruppen hier aufbauen und dann auch das an dem System weiter administrieren, was man dann auch nur an der Schule wissen kann. Also beispielsweise, dass da jetzt irgendeine kurzfristige Projektgruppe zusammengestellt, eine Theater AG, wenn die einen Computerraum dann braucht, keine Ahnung. Das ist so die Idee, und man hat hier nicht ganz so viele Module, womit der Lehrer wirklich arbeiten muss. Ein ganz wichtiges Modul, das klappe ich jetzt auch nochmal auf, man sieht jetzt nur so viel, weil ich auch als Administrator eingeloggt bin, das ist das, was ich, wo ich ansprach, dass das jetzt auch lokal in der Schule passieren kann, dass ich kann sogar hier so weit gehen, dass ich nochmal eine neue Schule hinzufüge. Was allerdings die Lehrer auch machen können, Passwörter zurücksetzen hier für Schüler und ähnliches. Habe jetzt hier meine Schulklasse, die ich auswählen kann. Nehmen wir die 1a, suchen wir da meine Schüler raus, da habe ich nur einen, und kann jetzt die Passwörter zurücksetzen. Also ganz einfache administrative Dinge, die hier der Lehrer macht und der Lehrer steuern kann. Und das ist jetzt in die ganzen pädagogischen Umgebungen hier eingeflossen, und habe auch an dieser Stelle die Möglichkeit, das WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren, wo ich dann den Schülern mit die Möglichkeit geben kann, sich mit doch ihren privaten Endgeräten einzuwählen, die dann über das Schulinternet surfen können, aber sich dann auch den Regeln unterwerfen, klar. Also auch entsprechend die Filter, wenn ich in der Klasse 4 bin, habe ich natürlich andere Filter als in der Oberstufe und solche Dinge. Die Sachen sind dahinter, und das soll hier die Übersicht gewesen sein. Ich würde sagen, war fast eine Punktlandung. Ich kann jetzt noch ein bisschen mehr zeigen, aber ich würde einfach mal noch das Auditorium öffnen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann zeige ich auch gerne noch was, oder Sie haben einfach allgemeine Fragen, dann beantworten wir die auch. Vielen Dank. Wie bitte?
Wo sehen Sie das Problem? Wo liegen da für Sie die Probleme, wenn jetzt Schüler mit eigenen Devices dazukommen?
Da sehe ich grundsätzlich kein Problem. Man muss es sicherlich organisieren, weil last but not least ist ja dann die Schule der Service Provider und auch verantwortlich dafür, was die Schüler darüber tun. Und entsprechend müssen sie sich auch dann und den Regeln unterwerfen, die dann die Schule vorgibt. Also wenn über das WLAN, dass da bestimmte Proxy-Dienste oder ähnliches gefahren werden. Also man möchte.
Das hängt auch nicht vom Device ab, sondern das ist doch über ein Identity-Management.
Genau, Sie wissen dann ja, wir können jetzt hier darüber steuern und dass dann der Schüler loggt sich dann im Prinzip ins WLAN mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort ein, mit dem er sich auch in der Domäne anmeldet. Man weiß dann, wo der Schüler surft.
Aber dann ist es doch nicht von dem Gerät abhängig, dann können wir doch Geräte mitnehmen,
die wir wollen. Genau, genau. In dem Falle ja. Genau. Sie meinen im pädagogischen Netzwerk? Da sind in der Tat gar nicht viele Informationen drin. Ich glaube, aus der Schulverwaltungssoftware wird Vorname, Nachname, Benutzername, das war's. Und E-Mail-Adresse. Nein, nein. Nee, also das ist ja gerade, man will das ja gerade trennen, also dass zum Beispiel sowas wie ganze Noten oder solche Sachen, das muss ja auch getrennt sein vom Verwaltungsnetz. Und da geht es ja auch gerade darum, dass man eben nicht über den Schüler alles Mögliche da sammelt. Okay, ja, das wäre dann in der Tat so ein Thema für eine Groupware, würde ich mal sagen, die dann zentral bereitgestellt wird und was dann von den Schülern da auch eingetragen wird. Aber von unserer Seite, was wir aus der Schulverwaltungssoftware bekommen, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir da alles Mögliche schon mit einsammeln und da irgendwelche Daten vom Schüler. Da ist Univention auch eher das Werkzeug. Also die Lösung, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die man da auch zur Verfügung stellen kann. Accounts oder Lernportale, wo dann auch Hausaufgaben oder E-Learning-Portale, wo man dann auch von zu Hause drauf arbeiten kann. Genau. Wenn die Schule das Internet zur Verfügung stellt und die hat die. Aber die Schule ist doch dafür verantwortlich, wenn der Schüler über das Schulinternet surft und bestimmte Dinge macht, die er nicht machen können sollte. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster wagen, was die juristische Lage da betrifft. Die Kernaussage an der Stelle ist ja, dass wir hier versuchen wollen, über ein zentrales Identity Management auch steuern zu können. Worauf hat ein Schüler in welcher Jahrgangsstufe zum Beispiel die Möglichkeit, will man das WLAN schon für Klassen in der 5., 6. freischalten, welche Filter gelten da und diese Dinge. Da hat man ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht auch als Schule auf der Seite. Und an dieser Stelle ist ja das Univention-Konstrukt hier auch eher das Werkzeug, um bestimmte Dinge zu ermöglichen. Worauf hat man Zugriff und Ähnliches? Deswegen würde ich mich jetzt hier auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, wer wo wann haftet. Also, dann herzlichen Dank und bis vielleicht nächstes Jahr.